Hallo Filmstarts-Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwanddiebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Julius und ich habe mich heute mit meiner lieben Kollegin Joana von Movieplo zusammengetan, um mit ihr über den neuen Disney-Realfilm zu sprechen, nämlich Vaiana. Hallo Joana und schön, dass wir mal zusammen die Gelegenheit haben, über Filme zu sprechen.
Ja, stimmt. Hallo Julius.
Ich würde jetzt erstmal ganz allgemein anfangen mit so einem kleinen Blick auf Disney-Realfilm-Remakes. Und vielleicht auch irgendwie auf Vaiana, die bisherigen beiden Filme. Lass uns mal damit anfangen. Wie haben dir denn diese beiden Animationsfilme gefallen, die es bisher schon gab?
Also ich bin ein großer Fan von Vaiana. Den ersten Film finde ich super. Der ist für mich rundum gelungen einfach. Also ich finde, Vaiana ist eine tolle Heldin, eine tolle Disney-Prinzessin in Anführungszeichen, ne? Obwohl sie ja eigentlich keine ist, aber das sagt sie auch gerne selber, dass sie das nicht ist, aber in dieser Prinzessinnenreihe von Disney müsste man sie wahrscheinlich irgendwie dazu zählen. Genau, ich finde, das Original hat irgendwie alles, eine simple Geschichte, eine tolle Coming-of-Age-Geschichte, aber auch die mitreißend ist, tolle Figuren. Vaiana ist irgendwie so eine Badass-Action-Heldin, die so über sich hinaus wächst. Es gibt keine Liebesgeschichte. Ja. Es gibt tolle Songs, es gibt schöne Animationen und auch ungezwungenen, situationskomischen Humor. Mhm. Also ich finde, da stimmt einfach alles. Ja. Deswegen, der zweite konnte für mich nicht ganz da mithalten. Ich mochte den aber entgegen viele andere Leute trotzdem gerne.
Das ging mir tatsächlich auch so. Ich habe den jetzt wirklich erst relativ vor kurzem nachgeholt. Ich weiß nicht mehr genau, wie lange es jetzt her ist. So ein bisschen in Vorbereitung jetzt auf das Realfilm-Remake, über das wir ja gleich sprechen. Und ich hatte auch schon irgendwie mich darauf eingestellt, dass ich das schlimmer wird oder dass ich den total langweilig finde. Schlussendlich fand ich ihn gut, während ich den anderen halt sehr gut finde. Ne? Mhm. Also auf jeden Fall den ersten deutlich besser. Was auch einfach daran liegt, dass es vielleicht einfach insgesamt die rundere Geschichte ist, wie du schon gesagt hast. Einfach diese Heldinnenreise in diesem Fall einfach so super funktioniert, die Musik so toll ist und die Dynamik zwischen den Figuren. Und all das klappt halt bei Teil 2 nicht mehr ganz so gut. Man merkt dann vielleicht halt irgendwie doch schon ein bisschen halt eben diese Produktionsgeschichte, dass es irgendwie mal als Serie geplant war. Und eine Sache, die ich irgendwie ganz komisch fand oder über die ich mich irgendwie gewundert habe, ist diese Geschichte, dass halt eben Vaiana jetzt noch eine, was weiß ich, irgendwie 15 Jahre jüngere Schwester hatte oder so. Und das hat sich für mich irgendwie wie so ein Moment angefühlt, wo sie eigentlich Vaiana zur Mutter machen wollten, also eine Mutterfigur, dass sie eine eigene Tochter hat und sich dann irgendwie doch nicht getraut haben, weil sie das dann die Figur zu alt gemacht hätte oder irgendwie, es fühlte sich irgendwie ein bisschen nach so einer Marketingentscheidung an und also so eine Entscheidung, wir haben Angst, dass wir damit um die Fanbase vergrauen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, ob da irgendwas dran ist an dieser Theorie, aber das war so dieses Gefühl, was ich irgendwie beim Schauen hatte, dass ich das irgendwie glaubhafter gefunden hätte oder diese Beziehung zwischen den beiden Schwestern mir besser gefallen hätte als eine Mutter-Tochter-Beziehung und ich das irgendwie auch einfach mal spannend gefunden hätte, eine Mutter halt als Disney-Heldin zu sehen oder eine Disney-Heldin, die auch Mutter ist, zu sehen, so rum.
Spannend. Habe ich tatsächlich gar nicht so wahrgenommen. Also ich fand eigentlich diese Schwesternbeziehung ganz cute.
Ja, die war schon auf jeden Fall, wie die dann immer angerannt kommt und so. Das war schon total süß auch. Aber irgendwie, irgendwie hatte ich so dieses Gefühl und das konnte ich irgendwie nicht, bin ich nicht losgeworden.
Okay. Also ich bin auf jeden Fall froh, dass sie Vaiana nicht zur Mutter gemacht haben, weil da hätte ich große Probleme mit.
Ja, okay. Aber warum denn?
Weil ich es halt eben so erfrischend finde, dass es mal eine Disney-Heldin gibt, die weder einen Liebhaber hat, noch eine Mutter von irgendjemandem ist, ne? Sondern sie darf einfach so die krasse Heldin sein, die einfach nur für sich und ihre Familie und
sich nicht
und
über
für
so
Freundinnen kennt
und nicht über diese klassische Rolle halt irgendwie definiert. Ne?
Genau, deswegen.
Ja, das verstehe ich schon auch. Vielleicht war das auch so eine Überlegung, die dabei eine Rolle gespielt hat. Und dann natürlich, dann war es sogar vielleicht eine gute Entscheidung auch, das stimmt. Ja. Und bevor wir jetzt dann zu dem Realfilm-Remake kommen, würde ich jetzt mich noch so ganz kurz einfach den Blick auf dieses ganze Projekt Live-Action-Neuverfilmungen oder Realfilm-Remakes lenken wollen. Wir können hier schon mal anteasern, dass wir später noch beide unsere Top 5 Lieblings-Realfilme euch hier verraten werden, dieser Podcast-Folge, nicht Filme, Gott. Aber mich würde jetzt nochmal interessieren, wie du allgemein zu diesem Konzept stehst oder wie es dir damit geht.
Also grundsätzlich habe ich jetzt nicht so ein riesengroßes Problem damit, wie vielleicht manche andere Leute. Es gibt ja schon diese Richtung, die sagt, okay, das brauchen wir irgendwie alles nicht und warum muss man alles nochmal neu erzählen? Aha. Die Frage finde ich durchaus berechtigt, aber ich sehe auch so ein bisschen, dass wir in einer Zeit leben, wo IPs halt eben ausgeschlachtet werden. Mhm. Das sieht man ja auch in vielen anderen Bereichen, nicht nur bei Disney. Und ich finde so den Gedanken, okay, wir nehmen irgendwie diese Zeichentrick-Klassiker, die ja wirklich teilweise auch schon sehr, sehr alt sind, und erzählen sie irgendwie nochmal neu oder erzählen daraus neue Geschichten. Das finde ich eigentlich so als Idee jetzt gar nicht so falsch. Mhm. Und finde, da kann auch was Gewinnbringendes bei rumkommen. Deswegen, ich bin nicht unbedingt jetzt so die krasse Gegnerin von dem Konzept Live-Action-Remake. Mhm. Aber es muss für mich dann halt eben auch ein paar Dinge mitbringen. Und das tun viele Filme dann eben auch nicht, leider. Das ist so ein bisschen mein Problem.
Das ist interessant, ja. Ich würde sagen, dass ich da grundsätzlich auf jeden Fall deiner Meinung bin, zumindest insofern, dass ich auch damit überhaupt kein Problem habe. Grundsätzlich, was bei mir persönlich aber auch daran liegt, dass ich trotz meines Alters nie so richtig mit so einer Disney-Kindheit aufgewachsen bin. Also ich habe tatsächlich, also ich glaube, König der Löwen war der erste oder der zweite Kinofilm, den ich jemals gesehen habe, hat mich damals natürlich im zarten Alter von, glaube ich, 7 Jahren oder so auch natürlich komplett traumatisiert, vor allem, weil ich halt eben kaum Filmerfahrungen vorher hatte. Trotzdem habe ich halt aber diese ganzen 80er, 90er und die Filme davor, diese Zeichentrickklassiker von Disney, alle nicht gesehen, zumindest nicht in meiner Kindheit, und bin deswegen halt auch damit nicht so eng verbandelt, dass ich da jetzt irgendwie jedes Mal mir die Hutschnur platzt, wenn irgendwie das nächste Remake angekündigt wird. Es geht mir im Gegenteil sogar halt eben auch eher so, dass ich tatsächlich das meistens ganz gut finde, zumindest irgendwie allen ein bisschen was abgewinnen kann. Und sogar in einigen Fällen halt eben sogar das halt eben auch die Zeit reif finde für ein Update oder ein Upgrade oder wie man das benennen möchte. Das ist jetzt zwar kein Disney-Film, aber ich mochte zum Beispiel auch den Drachenzähmen-Realfilm letztes Jahr sehr gerne, weil ich den, und ich liebe auch den Animationsfilm sehr, den Drachenzähmen-Animationsfilm, aber der ist halt so optisch schon ein bisschen angestaubt. Und da fand ich es tatsächlich ganz spannend, dann irgendwie mal zu sehen, wenn man halt eben tatsächlich in diesem Fall eine 1:1 Neuverfilmung hat, halt aber sozusagen auf dem neuesten technischen Stand mehr oder weniger ist. Das fand ich so vom Prinzip gar nicht so schlecht und habe mich dann sehr gefreut, dass die Musik dieselbe geblieben ist und irgendwie die Szenen eigentlich alle mehr oder weniger dieselben sind, weil dann die Wirkung halt eben auch eigentlich dieselbe ist, nur halt irgendwie ein bisschen aufpoliert. Und das ist jetzt irgendwie eine ziemlich gute Überleitung auch zu Vaiana 2. Mhm. Nur ganz kurz zur Handlung, weil so viel müssen wir eigentlich nicht sagen. Der Film erzählt halt einfach wirklich 1:1 genau dieselbe Geschichte. Es gibt ein paar minimale Abweichungen. Es fehlt mal hier eine Szene. Es ist mal da ein Moment ein bisschen anders oder ein bisschen kürzer, ein bisschen länger oder sowas, was halt einfach bei so Adaptionen natürlich auch dazugehört oder Neuverfilmungen bei Realfilm natürlich auch sich noch mal ein bisschen sich auch von Animationsfilmen unterscheiden, natürlich auch dadurch bedingt sicherlich einige kleine Unterschiede, aber wie gesagt, 99% eigentlich dieselben Filme, dieselbe Geschichte. Also Vaiana als Häuptlingstochter lebt auf der Insel Motunui, hat schon seit ihrer Kindheit eine besondere Verbindung zum Meer, fühlt sich davon angezogen, hinausgezogen aufs Meer, obwohl sie eigentlich halt eben dass ihr Pflichtgefühl ihr sagt, dass sie in dem Dorf bleiben muss, Häuptlingstochter ist und Häuptling werden soll. Und dann halt aber schlussendlich erfährt, dass die Vorfahren tatsächlich nicht immer auf dieser Insel gelebt haben, sondern auch schon Reisende waren und die Inseln bereist haben von Polynesien. Und dann halt eben auch noch dazu eine Plage diese Insel heimsucht und die Fische, die Netze der Fischer leer bleiben, dann halt sozusagen der letzte endgültige Stoß für sie hinaus aus der Tür ist, um halt eben die Ursache zu finden, nämlich den Halbgott Maui, der vor Urzeiten das Herz der Göttin Tefiti gestohlen hat, und zwar nicht im romantischen Sinne, sondern tatsächlich ganz praktisch eine Art Edelstein oder ein Amulett sozusagen. Und das ist tatsächlich halt eben, wie ihr schon jetzt, wenn ihr den Animationsfilm kennt, genau dieselbe Geschichte. Und es gab jetzt heute auch schon die ersten Reaktionen, wo wir zu dem Zeitpunkt, wo wir diesen Podcast aufnehmen, es wurde sich sehr viel darüber beschwert, dass es halt einfach wirklich 1:1 dieselbe Geschichte ist. Und jetzt interessiert mich natürlich nach deinen einleitenden Worten vorhin, wie ging es dir denn jetzt mit Vaiana, also dem Realfilm-Remake Vaiana? Hat es dich da gestört, dass der Film so nah am Original ist, oder wie stehst du dazu?
Tatsächlich ja, ich war eine dieser Reaktionen, die eher so
warum?
Mittelmäßig ausgefallen ist, sage ich mal. Weil für mich ist der Film einfach noch nicht alt genug, mhm. als dass man ein Remake erzählt, was wirklich so Shot für Shot ist. Also ja. das war so ein bisschen mein Problem damit, weil ich mir so dachte, der Originalfilm ist perfekt, ich brauche kein Update davon, die Animation ist super, mhm. die Geschichte ist super, mhm. diese Heldin ist super und warum erzählt man ihn jetzt nochmal komplett genauso neu, wenn man nicht irgendwie einen Mehrwert davon hat.
Ja.
Und für mich ist der Mehrwert leider nicht so ersichtlich. Also ich verstehe zwar schon auf der einen Seite, dass man zum Beispiel sagt, man möchte irgendwie Sichtbarkeit für die polynesische Kultur schaffen. Mhm. Man möchte den DarstellerInnen irgendwie die Möglichkeit geben, da aufzutreten und irgendwie das als Realfilm zu erleben und so. Da gehe ich zum Beispiel total mit. Und natürlich ist es irgendwie auch nochmal was anderes, es als Realfilm zu sehen. Aber ja, für mich, ich habe mich einfach so ein bisschen die ganze Zeit gefragt, warum?
Ja.
Warum gibt es das jetzt ja. schon? Also wenn sie 10 Jahre noch gewartet hätten, hätte ich vielleicht ein bisschen eine andere Meinung dazu. Mhm. Aber für mich war es zu sehr einfach am Original. Ich hätte mir tatsächlich Änderungen gewünscht, Neuinterpretationen, neue Szenen, neue Songs, ich weiß nicht.
Aber hättest du irgendwie eine Idee oder einen Ansatz von irgendwas, was man halt sozusagen hätte anders machen können? Oder, also ich möchte dich jetzt da nicht irgendwie die Verlegenheit
als Drehbuchautorin, nee, also es ist natürlich super schwierig, ja, ne? Weil wenn man
gerade
sagt,
wenn der halt eigentlich so, der an dem Original ja kaum was auszusetzen ist. Ne?
Genau, dann ist immer natürlich die Frage, sollte man es vielleicht einfach lassen?
Ja.
Ich weiß nicht, ne? Oder es aufschieben, bis man vielleicht irgendwie eine gewinnbringende Idee hat, es irgendwie auf eine Art und Weise neu zu erzählen. Ich weiß nicht, ich habe mir so gedacht, vielleicht hätten sie eine Szene dazu nehmen können. Also es gibt ja diesen neuen Song.
Ne? Ja.
Das ist ja auch
der aber erst im Abspann erklingt.
Der kommt erst im Abspann, genau. Wo ich mich dann gefragt habe, so hätten sie diesen neuen Song vielleicht nicht an einer früheren Stelle schon einbauen können.
Aber das wäre dann ja fast so eine Multiversumsgeschichte gewesen.
Ja.
Weil, also das müsst ihr vielleicht dazu sagen, und das ist auch kein Spoiler, sondern das wurde auch schon vorher so publiziert. Da hat eben die beiden Vajanas, also Aulihi Carvalho und Catherine Lagaya zusammen singen mit Dwayne Johnson in diesem neuen Song. Und in der deutschen Fassung, glaube ich, die Vajana-Sprecherin in beiden, also im Animationsfilm und Realfilm, ist Nina Larissa Strahl. Mhm. Und noch dazu, glaube ich, dann eine andere Musical-Darstellerin, deren Namen ich jetzt, glaube ich, leider gerade nicht weiß, tut mir leid, die sozusagen die zweite Vajana singt.
Klar, das hätte nochmal ein kompliziertes Fass aufgemacht, das irgendwie mit reinzubringen. Aber ich hatte ehrlich gesagt, also ich bin in den Film reingegangen und habe irgendwie sowas trotzdem erwartet. Mhm. Also dass es irgendwie eine Szene gibt oder vielleicht zwei, wo man sagt, ah, guck mal, das ist jetzt die neue Szene und das ist jetzt der neue Song vielleicht. Und deswegen ist das jetzt irgendwie anders oder das rechtfertigt für mich jetzt vielleicht irgendwie, dass es dieses Remake gibt zu diesem Zeitpunkt.
Ja. Also mir ging das tatsächlich überhaupt nicht so. Ich habe mich kein einziges Mal warum gefragt, sondern habe einfach wirklich fast genauso viel Spaß gehabt mit diesem zweiten Film. Der hat mich wieder, oder mit diesem neuen, diesem Realfilm, dieser Neuauflage, der hat mich wieder genauso sehr berührt. Die Musik hat mich genauso begeistert. Sogar viele der Gags, die man ja schon kannte, haben wieder genauso gut funktioniert. Und das liegt, glaube ich, zum einen Teil daran und deswegen sozusagen, was ich halt eben auf dieses Argument, dass der Film sozusagen nichts Neues zu bieten hat, antworten würde, wäre halt eben, dass für mich die Tatsache, dass es tatsächlich mit echten SchauspielerInnen besetzt wurde und daraus tatsächlich halt eben auch eine Menge Potenzial geschlagen wurde, ist sozusagen für mich der Mehrwert, den dieser Realfilm geboten hat. Auch das, was ich tatsächlich gar nicht unbedingt erwartet hätte vorher. Aber es ist halt ja schon so, dass Vajana ein ziemlich emotionaler Film ist. Also so der Animationsfilm und halt aber für mich zumindest halt eben jetzt auch der Realfilm. Es ist ein Film über schwierige Entscheidungen, über traurige Verluste, über emotionale Wiedervereinigungen. Ihr werdet wahrscheinlich alle wissen, wenn ihr den Animationsfilm kennt, welche Szene ich meine. Wir spoilern es jetzt trotzdem nicht. Und das hat in meinen Augen sehr, 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 sehr viel davon profitiert, dass wir halt hier eben nicht nur, und das klingt jetzt so ein bisschen negativ gegenüber dem Animationsfilm, so ist es gar nicht gemeint, nicht nur animierte Figuren gesehen haben, sondern tatsächlich halt eben echte Menschen mit, und vor allem halt eben, dass der Regisseur Thomas Kail halt eben auch wirklich immer wieder diese Gesichter in Großaufnahme gezeigt hat, dass wir immer wieder sehen, zum Beispiel auch Frankie Adams, die Mutter jetzt hier spielt von Vaiana, von der ich sowieso ein großer Fan bin, wegen der Sci-Fi-Serie The Expanse. Große Empfehlung, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Die fand ich großartig in diesen Szenen. Sie hat zwar nicht viele Szenen, aber halt eben diese kleinen Momente mit ihrer Tochter und so, wo sie dann halt eben ihr dieses Amulett umlegt und sowas am Schluss, am Anfang und so. Und das hat einfach wahnsinnig viel mit mir gemacht, dass ich irgendwie so diese großen Emotionen, die der Animationsfilm natürlich auch schon hat und auch schon transportiert, aber halt eben nochmal mit echten menschlichen Gesichtern halt irgendwie in echten menschlichen Gesichtern wiedergespiegelt zu sehen. Das ist tatsächlich halt eben ein großes Plus, was dieser Animationsfilm für mich zu bieten hatte.
Ja, das kann ich schon irgendwie nachvollziehen. Für mich hat die Besetzung aber teilweise nicht immer so gut gepasst, dass okay. ich so richtig bei den Figuren irgendwie mitgehen konnte. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich den Animationsfilm halt auch einfach irgendwie sehr präsent habe und ich mich vielleicht auch nicht so ganz davon lösen konnte. Ne?
Also, ja, aber gab es denn welche, die dir irgendwie sauer aufgestoßen sind?
Oder? Ja, was heißt sauer aufgestoßen?
Oder meinst du vor allem die Perücke von Dwayne Johnson?
Ja, die sowieso. Das ist ein ganz eigenes Thema. Nee, aber zum Beispiel die Eltern von Vaiana, ich finde, die haben mich nicht so abgeholt im Realfilm, wie jetzt zum Beispiel im Animationsfilm. Also ich weiß nicht, da konnte ich irgendwie viel mehr mitgehen. Auch die Großmutter fand ich zwar auch irgendwie super, aber auch im Animationsfilm fand ich sie trotzdem irgendwie besser. Ich weiß nicht, ob es daran vielleicht auch liegt. Wie gesagt, ich habe den Animationsfilm auch schon sehr oft gesehen und so. Vielleicht habe ich einfach eine andere emotionale Brücke dazu.
Ja. Irgendwann ist man natürlich dann auch drauf. Ne, will man dann halt eben auch genau diese Voice-Performance und die Gesichter dazu, wie man sie halt eben hat, dann kann man sich das auch nur schwer vorstellen. Nee, das war tatsächlich für mich kein Problem. Also ich habe gerade so diese Familienbande, diese vier Familienmitglieder oder die drei Vaiana und ihre drei Familienmitglieder, die wir halt hier im Film hauptsächlich sehen. Für mich hat das sehr gut funktioniert, halt eben wegen dieser emotionalen Geschichte.
Wie fandest du Catherine Lagaya?
Auch sehr gut, wirklich sehr, sehr gut. Ist ja ihr erster Film, ihre zweite Rolle überhaupt, nachdem sie witzigerweise schon mal die Tochter von Frankie Adams in einer anderen Serie gespielt hat. Die jüngere Version von Frankie Adams in einer anderen Serie gespielt hat. Und zwar heißt die, jetzt kam ich gerade nicht drauf, Alice Hart, irgendwas mit Alice Hart. Glaube ich, eine Amazon-Serie.
Okay.
Genau, also die hier gibt hier ja quasi ihr großes Debüt auf der großen Leinwand. Hat, finde ich, in diesem Zusammenspiel mit den Stars, die ihre Eltern und ihre Großmutter spielen, super funktioniert. Also diese emotionale Komponente. Aber was mich halt, glaube ich, auch fast noch mehr begeistert und beeindruckt hat, ist, dass sie tatsächlich gegenüber Dwayne Johnson, dem Superstar, vielleicht einem der größten Superstars schlechthin und einem der charismatischsten und irgendwie größten Leinwandpräsenzen, die es so irgendwie so gibt, sich einfach unfassbar gut behauptet hat in meinen Augen. Und hat mit so einem total charmanten, frechen Grinsen die ganze Zeit halt irgendwie dem einfach Kontra gegeben hat. Na klar, das ist natürlich auch die Figur, ne? Aber sie hat das auch einfach sehr, 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 sehr glaubwürdig verkörpert und hat sie halt einfach auch eine tolle Chemie und toll zusammen funktioniert im Zusammenspiel.
Ja, fand ich tatsächlich auch. Also ich finde, am Anfang brauchte ich ein bisschen, um mit ihr warm zu werden. Da hat es mich
auch
noch nicht…
Auch die Macht
nicht,
der Gewohnheit wahrscheinlich
genau,
so ein bisschen.
Genau, auch das
ne?
schon wieder. Aber trotzdem, ich hatte so das Gefühl, sie war auch noch nicht so ganz in der Rolle drin. Also so in dieser im ersten Drittel, wo die noch auf der Insel sind. Aber wenn sie dann so aufbricht, finde ich, gewinnt ja auch Vaiana mehr Selbstbewusstsein. Ja. Und ich finde, da wächst sie so auch in diese Rolle rein. Und dann fand ich eben auch die Szenen mit Dwayne Johnson sehr, sehr stark. Und wie sie ihm da… Ja, Parole bieten kann.
Ja,
wo ich mir so dachte, okay, du als Newcomerin schießt es jetzt so aus dem Ärmel. Das hat mich dann schon irgendwie auch beeindruckt und sie hat natürlich auch eine tolle Stimme.
Ja, genau.
Also, man auch sagen muss, die Songs klingen auch von ihr super.
Genau, das kann ich auf jeden Fall auch nur unterschreiben. Die Songs sind natürlich dieselben. Es sind wirklich genau dieselben, wie viele, 5, 6 oder so, je nachdem, wie man die Reprisen zählt. Es kommt ein neuer dazu, haben wir ja schon erwähnt im Abspann. Es gibt aber sonst im Film keine neuen, es wird auch keiner weggelassen. Tatsächlich ist halt dann eben ihr How Far I'll Go, ist halt eigentlich genauso, also schmettert sie genauso schön wie damals Oli Carvalho und funktioniert und die tatsächlich ist das einer von den Songs, die auch wirklich, so wie viele andere Szenen auch, muss man da ehrlich zugeben, würde ich auch nicht bestreiten wollen, auch fast genauso inszeniert ist, wahrscheinlich, also sowieso der Song natürlich dieselben Lyrics und so, aber halt eben auch sehr, sehr ähnlich so von den Bildern, die wir sehen und halt eben auch genau dieselbe Szene, halt eben sie ist zum ersten Mal auf so einem Kanu, fährt raus, sagt man da Kanu? Nee, Katamaran ist es eigentlich, ne? Mit so einem Segelboot halt, so einem Segelboot.
Ich weiß gar nicht, so wie kleines, das auf Deutsch
egal.
Heißt.
Jedenfalls setzt er sich dann da auf dieses Boot, fährt halt eben zum ersten Mal raus auf einem Meer, wird halt umgeschmissen von der Welle und so und muss dann kurz sich irgendwie wieder an die Oberfläche kämpfen und so. Das ist genau dasselbe wie im Film. Es passt halt eben natürlich auch perfekt zu dem Text und zum Thema, um das geht und so. Deswegen wäre es auch Quatsch gewesen, hier was zu ändern. Aber wie gesagt, diese Songs haben halt bei mir auch einfach immer wieder funktioniert und deswegen war es für mich dann in solchen Momenten eigentlich egal fast, ob ich jetzt halt eben mir nochmal den Animationsfilm anschaue oder dieses Remake, ne? Also die haben, das hat bei mir eigentlich denselben Effekt ausgelöst. Und deswegen kann ich jetzt zumindest nicht behaupten, dass mich das irgendwie kalt gelassen hätte oder so. Und die zweite Sache, die ich übrigens auch noch fand, zum Thema Änderungen oder sozusagen, hat dieser Animationsfilm oder hat dieser Realfilm vielmehr einen Mehrwert, ist halt, es gibt dann doch noch so ein paar kleinere Änderungen und eine etwas größere Änderung ist zum Beispiel da, wie Dwayne Johnsons großer Song You're Welcome oder eben voll gerne in der deutschen Fassung inszeniert ist. Den habe ich mir nochmal im Animationsfilm angeschaut danach und war ein bisschen überrascht, dass der relativ sagen wir mal, schmucklos inszeniert ist. Also es ist halt einfach hauptsächlich, sieht man halt irgendwie Dwayne Johnson tanzen und singen, ne? Und dann kommt noch so ein bisschen Pep dazu und so. Aber das ist halt eben in dem Realfilm jetzt wirklich eine ganz, ganz große Show, die da halt eben abgebrannt wird. Und ich habe auch ein Interview geführt mit dem Regisseur Thomas Kail und hab ich auch mit ihm drüber gesprochen. Und er hatte das mir so ein bisschen dann so erklärt und das fand ich eigentlich eine ziemlich schlüssige Erklärung, dass er halt eben mehr so ein bisschen so diese Augenwischerei, die da halt eben betrieben wird von Maru in dem Moment, halt eben so ein bisschen mehr abbilden wollen, dass er halt irgendwie sie ablenkt, wie so ein Zauberkünstler oder so ein Trickbetrüger, der halt irgendwie so, hier, guck mal da und zack, jetzt habe ich dich in die Höhle gesperrt. Da gebe ich dir dann aber halt eben auch wiederum recht, davon hätte man aber auch noch mehr machen können, weil die anderen Songs sind halt dann eben dann doch sehr, sehr ähnlich inszeniert. Ne? Also Tamatoa singt seinen Krabbensong, während sie irgendwie kämpfen und Vajana singt ihr Segellied, während sie auf dem Segelboot ist und so, ne? Also, ja.
Ja, aber die Your Welcome-Sequenz, die finde ich tatsächlich auch schön gelöst. Ja. Also genau, das ist im Endeffekt das, was ich mir so ein bisschen erhofft hatte in mehreren Momenten. Weil ich, ja, da hat man es dann schon gemerkt, dass sie sich irgendwie Gedanken gemacht haben, wie kann man das elevaten und ausbauen. Ich glaube, es geht ja auch ein bisschen länger generell. Deswegen, da konnte auch einfach Dwayne Johnson so richtig zeigen, dass er halt auch Maui verkörpern kann und nicht nur ihm seine Stimme leiht. Also generell über Dwayne Johnson sollten wir, glaube ich, auch nochmal.
Ja, auf jeden Fall, sehr gerne. Bitte.
Ich war erstmal so ein bisschen erschlagen von ihm, muss ich sagen, weil ich bin generell nicht der größte Dwayne Johnson-Fan so auf dem Planeten. Deswegen war ich so ein bisschen skeptisch, wie ich ihn jetzt so finde, wenn ich ihn jetzt auch noch sehen muss und nicht nur hören.
Ja.
Und dann kommt er da mit dieser Perücke reingeschneit und diesem 40 Pfund Prothesen-Muskelanzug. Und dann war ich auch erstmal so, okay, irgendwie wirkt da gerade so ein bisschen fast schon wie so eine Parodie von sich selbst und von dieser Figur.
Aus Saturday Night Live oder
genau,
so.
Genau, ja. Aber je mehr der Film dann auch voranging und je mehr er dann auch so von sich zeigen konnte, hat er mich dann auch echt überzeugt. Und ich finde, man merkt ihm so richtig an, dass er Spaß an der Rolle hat.
Total.
Er lebt diese Rolle, er steckt da mit Herzblut irgendwie drin. Und dann hat es auch total Spaß gemacht, ihm auch zuzuschauen. Und das sieht man natürlich auch im Originalfilm nicht so. Man hört es zwar, aber ihn jetzt da halt auch nochmal so zu sehen, also da würde ich dir wiederum recht geben, das ist auch was der Realfilm natürlich irgendwie zeigen kann und was er schon gut gemacht hat.
Und ja, die Perücke ist halt einfach, ich weiß nicht so richtig, was da muss irgendwie mal eine falsche Entscheidung getroffen worden sein. Vor allem, weil sie nicht mal in jeder Szene so falsch aussieht. Ich meine, das liegt natürlich zum einen Teil daran, man kennt halt einfach Dwayne Johnson fast nur, bis auf ganz am Anfang in seiner Karriere mit Glatze. Ja. Und es sieht halt einfach immer ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus, aber es irgendwie passt sie auch einfach nicht so richtig. Die Form und die, wie die Haare fallen auf die Schultern und so, das sieht irgendwie einfach falsch aus. Und sobald, aber das fand ich halt dann eben so verblüffend, sobald die Haare dann nass sind, sieht super aus. Und sobald er die Haare so ein bisschen zusammenbindet, zu so einem, wie so zum Art, so ein bisschen so ein Zopf oder so eine, weiß ich, so wenigstens halt eben so die oberen Strähnen aus dem Gesicht, wenn es halt irgendwie in die Action geht, und das macht, glaube ich, Maui sogar im Animationsfilm auch teilweise, dann sieht es gleich viel besser aus. Und das sind also, das ist einfach, man hätte sozusagen sich diesen ganzen, naja, eine Shitstorm war es vielleicht nicht, aber diese ganze Aufregung und das ganze, was sich da schlapp gelacht wurde im Internet über die Perücke, das hätte man sich halt einfach sparen können, wenn man es halt einfach ein bisschen geschickter verpackt hätte oder so, weiß ich nicht. Mhm. Davon wird jetzt nicht der Erfolg des Films abhängen, hoffe ich mal, keine Ahnung, aber
ja, ich glaube, es ist auch einfach eine schwierige Aufgabe mit dieser Perücke, gerade bei ihm. Also da würde ich dir auch recht geben. Man ist einfach so gewohnt, ihn halt mit Glatze zu sehen und dann sieht alles einfach irgendwie komisch aus, was er da auf dem Kopf hat. Deswegen so schwierige Aufgabe, lustig ist es trotzdem.
Ja, ja,
auf jeden Fall. Findet es ja offenbar auch lustig, wie ich heute gelesen habe.
Ja, stimmt, die Nachricht habe ich auch gelesen. Genau. Ich meine, was soll er aber auch sonst sagen?
Ja, klar.
Ne? Also, eine Sache, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist, und das ist so ein bisschen so ein für mich so ein bisschen der Elefant im Raum, weil ich da tatsächlich auch, weil das auch mein größter Kritikpunkt ist und ich da tatsächlich nichts gegen sagen kann, ehrlich gesagt, ist der Look des Films oder die Optik des Films. Und das ist halt leider wirklich einfach, der ist einfach nicht besonders schön. Und das ist vor allem, wenn man sich überlegt, dieses Südsee-Setting und vor allem, wenn man sich überlegt, wie farbenprächtig und ausdrucksstark der Animationsfilm halt ist, oder? Also das ist halt wirklich leider echt eine Schande.
Das ist wie, als wäre da so ein dunkler Filter irgendwie drauf, vor allem auf diesen, bei den Meerszenen. Also wenn Maui und Vaiana da auf auf ihrem Boot herumschippern, man merkt halt irgendwie schon, dass da mit einem Volume Screen irgendwie gearbeitet wurde und dass alles irgendwie ein bisschen dunkel aussieht und da dachte ich dann so auch farbentätigt, wo ist jetzt einfach, ne? Genau, wo ist so das Hellblau des Meeres?
Und vor allem das Meer, also nicht nur sozusagen die Szenen, die auf dem Meer spielen, sondern tatsächlich halt eben sogar auch das Meer, was ja wirklich in dem Animationsfilm so richtig so eine Figur war, ein Charakter war, ne? Halt irgendwie mit verschiedenen Farben und verschiedenen, und halt sowieso auch immer so rauskommt und irgendwie halt, ne, auch handelt richtig. Und das funktioniert halt einfach in dem Realfilm nicht so gut oder eigentlich nicht mal ansatzweise so gut, weil halt das Meer halt einfach immer nur so ein bisschen gräulich aussieht und halt eben alles so farbentsättigt und tatsächlich halt eben auch so von der ganzen Inszenierung in vielen Momenten halt so ein bisschen so leider dieser typische, in vielen Blockbustern zu beobachtende Look, der halt einfach sehr flach, wenig Tiefe, viele verwaschene Hintergründe, die dann immer gleich so ein bisschen nach Greenscreen oder halt Volume schreien. Und das ist halt eben, wie gesagt, schon bei den meisten anderen Filmen nicht besonders ansehnlich, aber es reicht halt eben, wenn man den direkten Kontrast hat zu dem Original. Und wenn man dieses Setting halt eben hat, wo es die ganze Zeit in strahlendem Sonnenschein, weiße Strände, blaues Meer, grüne Palmen, das muss eigentlich anders aussehen. Das kann doch wirklich nicht sein. Und ich weiß auch nicht so richtig, warum. Also,
ich weiß es auch nicht.
Ich meine, es muss irgendeinen Grund geben. Es hat sicherlich, ist ja nicht nur so, weil es ist ja nicht, weil das jetzt irgendwie die Ästhetik ist, die alle in Hollywood schön finden. Und es ist auch nicht das erste Mal, dass sich darüber beschwert wird. Auch das war ja ein Teil, der in diesen ersten Reaktionen, die es heute schon gab, zu vernehmen war. Und trotzdem wird es ja immer wieder gemacht. Und wahrscheinlich ist es einfach sowas, weil, das weiß ich, weil sonst irgendwie Angst haben, dass es unrealistisch aussieht. Aber ich meine, man könnte halt eben auch sehr gut dagegen halten und sagen, es ist noch unrealistischer, wenn die alles im prallen Sonnenschein quasi der Südsee spielt, dass es dann halt nicht, da wären echt auch Farben da. Mhm. Ne? Also es ist jetzt, klar, es ist auch nicht immer schönes Wetter und so, aber trotzdem. Ich weiß nicht.
Ja, man bräuchte jetzt irgendwie so ein Vergleichsbild, wie wäre es gewesen, wenn sie die Sätze hochgedreht hätten, um zu gucken, okay, wirkt es noch irgendwie realistisch oder sieht es dann auch total blöd aus? Also genau, wir wissen es ja jetzt im Endeffekt nicht. Es wird schon jemand irgendwie mit Bedacht vielleicht entschieden haben, aber ja, ich finde auch. Aber bei den Inselszenen, also gerade so die ersten 30 Minuten, fand ich es noch nicht so schlimm.
Ja, ja, da merkt man tatsächlich auch, dass die viel, die haben ja tatsächlich auch auf Oahu, glaube ich, gedreht, eine von den hawaiianischen Inseln. Steht zumindest auch so im Abspann. Genau, und das ist natürlich dann, merkt man dann schon, sie haben auch dieses Dorf wohl in echt gebaut, ne, wo die Handlung am Anfang spielt.
Genau, und das allerdings im Studio, hat Thomas Gale mir auch im Interview erzählt. Ich habe ihn auch interviewt tatsächlich.
Genau, und halt eben viele Statisten und so, 200 Leute oder sowas haben sie, glaube ich, gesagt, die halt dieses Dorf quasi bevölkert haben und so. Aber klar, ich meine, wenn sie halt eben das Dorf im Studio gebaut haben und dann halt nur irgendwie am Strand, dann halt eben die Szene, dann dadurch kommt natürlich dann auch so ein so ein bisschen so ein uneinheitlicher Look zustande, den man dann halt eben mit so ein bisschen Filtern wahrscheinlich versucht auch auszugleichen. Also es könnte natürlich auch sein, dass das halt irgendwie einer der Gründe ist dafür, ne?
Mhm. Ja, das stimmt.
Es ist tatsächlich leider ein bisschen schade. Für mich wird das halt ein Stück weit zumindest dadurch halt eben ausgeglichen, dass du halt eben auf der anderen Seite diese, wie ich ja schon meinte, diese menschlichen Gesichter hast, diese menschlichen Emotionen, die halt eben immer wieder gezeigt werden und so. Selbst für mich bleibt halt eben so ein bisschen so der Gedanke im Hintergrund oder im Hinterkopf, was da möglich gewesen wäre, wenn sie halt eben das geschafft hätten, auch im Realfilm diese Aussage, diese visuelle Aussage, Ausdruckskraft und Farbpracht sozusagen irgendwie zu abzubilden. Und es muss ja auch nicht genauso sein. Das wäre ja zum Beispiel was, um wieder zu deinem Punkt vom Anfang zurückzukommen. Es hätte ja auch ein ganz anderer Look irgendwie sein können, der halt aber jetzt nicht so dieser austauschbare Hollywood 0815 farbentsättigter Grauschleier ist. Aber halt irgendwie, das wäre vielleicht eine Möglichkeit gewesen, sozusagen dieses Remake noch ein Stückchen mehr zu rechtfertigen, wenn man halt eben sagt, wir haben uns tatsächlich halt irgendwie Gedanken darüber gemacht, dass der Film, wie der Film aussehen muss, nämlich genau so und so und so. Vielleicht nicht so farbenprächtig wie der Animationsfilm, aber dafür bilden wir halt irgendwie, weiß nicht, tatsächlich ab, wie es auf so einer polynesischen, ich war tatsächlich noch nie auf einer.
Ja, ich auch nicht.
aussieht, genau, aber oder so. Aber ich meine, ja, keine. Das ist jetzt irgendwie auch müßig, darüber zu spekulieren, aber.
Ja, es ist viel Spekulation, aber ja, ich würde dir da zum Teil zustimmen, zum Teil, wie gesagt, sehe ich es halt so, es ist für mich ein zu sehr Shot-für-Shot-Remake. Mir fehlen die Neuerungen und irgendwie hat es der Film für mich nicht so ganz geschafft, diese Magie des Originals einzufangen. Auch wenn ich ihn, also ne, es ist ja trotzdem die gleiche Geschichte und es ist trotzdem, sind die gleichen Songs und man kann da gut mitgehen. Und ich hatte trotzdem auch Spaß im Kino, aber wenn ich es halt so vergleiche zum Originalfilm, dann denke ich mir so, ich würde immer eher den Originalfilm mehr anschauen als das Live-Action-Remake. Okay. Also ja.
Es ist jetzt, wenn du jetzt nicht noch was hast und ich will dich jetzt nicht abwürgen, aber dann wäre das jetzt ja auch schon sowas wie ein Fazit von dir, würde ich mal sagen. Würdest du denn nach der Filmstarts-Wertungsskala von 0,5 bis 5 Sternen dann dieses Remake bewerten?
Ich würde 2,5 Sterne geben.
Oh ja, okay, das ist ja dann doch, und wahrscheinlich dem Original so 4,5, sowas in die Richtung?
Ja.
Ja. Für mich sind tatsächlich beide bei 4 Sternen. Ich habe auch die Kritik für Filmstarts geschrieben, in der ich auch 4 Sterne gegeben habe. Ich sehe auch auf jeden Fall den Animationsfilm einen Tick die Nase vorne. Aber das ist so, wie du gerade gemeint hast, dass ich mir immer lieber den Animationsfilm anschauen würde, das würde ich auf jeden Fall nicht so sehen. Sondern halt eben den jetzt ja auch schon an mehreren Stellen erwähnten Mehrwert mit den menschlichen Gesichtern, mit den menschlichen DarstellerInnen. Das ist für mich tatsächlich dann doch schon ein ziemlich starkes Argument. Und auch mit in Kombination mit der Geschichte, die genauso gut funktioniert, mit den Songs, die genauso gut funktioniert, mich genauso berührt haben oder mich genauso zum Grinsen gebracht haben, dann der Grund, warum ich dann halt eben auch 4 Sterne geben würde. Mhm. Okay, und dann kommen wir jetzt an dieser Stelle, wie bereits einleitend angeteasert, zu einer kleinen Top 5 der besten Disney-Realfilm-Remakes. Wir haben uns jetzt natürlich auch dazu entschieden, den Fokus da ein bisschen zu weiten. Also es müssen jetzt nicht nur Remakes sein im Sinne von, so wie Vaiana quasi wirklich Shot für Shot, Einstellung für Einstellung genau dieselbe Geschichte erzählen, sondern es zählen natürlich alle Filme, die irgendwie Neuauflagen, Adaptionen, Bearbeitungen, Figuren über Filme, über Figuren aus alten Zeichentrickfilmen. Lange Rede, kurzer Sinn, auch sowas wie Cruella und Maleficent zählt. Johanna, möchtest du anfangen? Fang doch mal mit deinem Platz 5 an.
Auf Platz 5 ist bei mir Christopher Robin tatsächlich.
Ah ja, sehr schön.
Wie viel soll ich da jetzt zu sagen?
Sag einfach ruhig mal ein paar Worte einfach so, warum er dir so gut gefällt.
Ja. Also 2018 ist er rausgekommen von Mark Forster mit Ewan McGregor in der Hauptrolle als Christopher Robin. Genau, es spielt zu der Zeit quasi, wenn Christopher Robin schon erwachsen ist, also viele, viele Jahre, nachdem diese Winnie-Pooh-Filme Geschichten eigentlich spielen. Und ich finde, der Film schafft es irgendwie, so eine, ja, irgendwas Neues in diese bekannte Geschichte um Winnie-Pooh irgendwie reinzubringen und ist einfach mit so einer super schön Herzlichkeit und Wärme irgendwie erzählt, dass er mich irgendwie sehr mitgenommen hat. Und ich finde, Ewan McGregor ist einfach immer super. Ja. Da kann man nichts mit falsch machen. Deswegen stimmt. Ja, ist halt kein klassisches Remake, sondern genau. Ist halt so eine Erweiterung der Geschichte ja, und sowas schöne, gefällt mir
genau,
halt.
Genau, eine schöne Idee, was man halt eben machen kann, statt halt einfach nochmal dieselbe Geschichte zu erzählen. Das stimmt auf jeden Fall. Ich überlege jetzt, bin gerade noch zwischen zwei hin und her gerissen auf meinem Platz 5, weil ich aber glaube, dass du vielleicht den anderen hast, sage ich jetzt mal Aladdin. Und das ist einer von denen, zu denen ich ehrlich gesagt gar nicht so viel sagen kann. Allgemein geht es mir, glaube ich, so, dass ich viele von diesen Remakes gut finde, aber mich wenige davon jetzt wirklich begeistert haben. Wahrscheinlich sogar Vaiana, der mich am meisten begeistert hat und eigentlich auf Platz 1 stünden müsste, den wir jetzt aber mal ausklammern an dieser Stelle. Aladdin auf jeden Fall einer, wo ich mich noch sehr gut dran erinnern kann, dass ich mich einfach im Kino damit eine Menge Spaß hatte. Der aber halt auch natürlich nicht an das Original rankommt, alleine wegen Robin Williams. Will Smith macht seine Sache zwar sehr gut und so. Und Billy Magnussen, glaube ich, heißt der, der einen Prinzen spielt, der hier auch eine Menge Spaß macht und so. Und einfach allgemein ein unterhaltsamer 2 Stunden Spaß im Kino, ohne dass ich danach irgendwie jetzt nochmal das Gefühl hatte, ich müsste den unbedingt nochmal sehen. Und ich fand den neuen Song von Jasmin ziemlich cool. Mhm. Den habe ich danach auf jeden Fall noch ein paar Mal gehört. Das ist das Einzige, was ich, glaube ich, danach noch an Berührungspunkten damit hatte.
Ja, verstehe ich.
Dein Platz 4?
Auf Platz 4 habe ich Maleficent.
Ich auch.
Wirklich?
Ich auch, ja.
Okay, ja, im Endeffekt ähnliche Erklärung wie bei Christopher Robin. Ich finde, es ist irgendwie eine schöne Neuinterpretation dieser bekannten Dornröschen-Geschichte und Angelina Jolie und Elle Fanning sind natürlich...
Ja,
super.
Also gerade Angelina Jolie sieht man ja mittlerweile auch nicht mehr so häufig, eigentlich mittlerweile fast gar nicht mehr. Aber so die hier wirklich ihre ganze Superstar-Präsenz halt irgendwie zum Tragen bringt und natürlich auch wahnsinnig viel Spaß hat damit, halt mit sehr schönem Overacting und diesem übertriebenen Akzent und sowas dann halt eben und diesen Fangzähnen und diesem Kopfschmuck und den Kontaktlinsen und alles halt irgendwie natürlich so wahnsinnig drüber und für mich als großer Fantasy-Fan allgemein ist es ja wirklich eigentlich so ein klassisches Fantasy-Märchen hat mir auch eine Menge Spaß gemacht. Visuell auch ziemlich beeindruckend. Da wir den jetzt beide auf Platz 4 haben, würde ich sagen, mach du mal weiter mit Platz 3.
Okay. Auf Platz 3 habe ich Die Schöne und das Biest.
Ah ja. Genau. Den habe ich nicht in meiner Liste, kann ich schon mal sagen.
Das ist, glaube ich, der einzige Film, der wirklich an diesen Remake-Charakter so rankommt bei mir in der Liste tatsächlich. Ich glaube, bei mir ist er einfach so weit oben, weil ich finde, es ist einfach ein schönes und gelungenes Remake.
Ja.
Ich finde, Emma Watson spielt die Belle super. Ja. Ich finde, Dan Stevens spielt das Beast super. Und,
ich mag Dan Stevens lieber, wenn er nicht das Beast spielt.
Ja. Ja, ich mag ihn sonst auch lieber, aber ich finde, das Beast kann auch ganz gut. Aber ich finde, es ist einfach ein super schöner Film geworden. Mhm. Ich habe aber auch nicht so enge Verknüpfungspunkte zum Original gehabt.
Ja.
Und ich glaube, das hat mir bei dem Film geholfen, das Remake ein bisschen mehr zu embracen. Ja.
Bei mir Platz 3, The Jungle Book. Ich glaube, heißt ja auf Deutsch sogar auch so. Und da heißt ja nicht das Dschungelbuch. Und das ist tatsächlich bei mir, witzigerweise ganz ähnlich wie bei dir, jetzt hat eben mit Die Schöne und das Biest, dass ich auch jetzt einfach nicht besonders eng oder nicht besonders sehr mein Herz an dem Dschungelbuch von 68, glaube ich, hängt. Und ich ehrlich gesagt auch nie so richtig verstanden habe, warum dieser Film damals so unfassbar viele Leute in die Kinos gelockt hat. Ich glaube, es ist ja bis heute der am meisten geschaute, der erfolgreichste Film in Deutschland mit den meisten Zuschauern. Oder?
Ja, echt?
Völlig verrückt.
Krass.
Und irgendwie, ja, ich weiß nicht, also ich fand das Remake, glaube ich, in fast jeder Hinsicht besser. Also irgendwie so diese Geschichte halt eben in fotorealistisch animiert, sag ich mal. Das ist jetzt ja kein echter Realfilm eigentlich. Bis auf den Darsteller von Mowgli, nichts Reales an diesem Film. Tatsächlich hat er einfach ein Stückchen beeindruckender fand. Und hat er mir schlussendlich, glaube ich, einen Tick besser gefallen als das Original.
Ja, spannend. Ja, ich habe tatsächlich schon so eine Kindheitserinnerungsgeschichte zu Das Dschungelbuch. Deswegen hat mir das Remake da nicht so gut gefallen.
Ja, das kann ich dann auch komplett verstehen. Ja. So, dann ist es, glaube ich, jetzt Platz 2 bei dir.
Genau. Mhm. Da steht Cruella bei mir.
Dann, siehst du mal, den hätte ich überlegt, ob ich den auf Platz 5 packe. Habe ich mir schon fast gedacht, dass du vielleicht den noch auf deiner Liste hast.
Genau, ist auch einfach eine schöne Neuinterpretation dieser Bösewichtin von den 101 Dalmatinern. Emma Stone spielt Cruella da in dieser Origin-Story halt irgendwie total cool, finde ich. Und es ist ja auch einfach, ich weiß nicht, so von der Ästhetik, es geht so in diese Punk-Richtung.
Ja.
Und ich finde, da haben sie irgendwie schon was Cooles draus gemacht. Und einfach diese Figur genommen und einfach wirklich was Neues erzählt und einfach eine mitreißende Story. Und da konnte ich sehr, sehr gut mitgehen.
Ich tatsächlich auch. Ich war selber ganz überrascht, weil ich mich sonst für Mode oder das Modebusiness überhaupt nicht interessiere und das aber wirklich einfach cool fand, auch da so zuzuschauen und so. Der ist natürlich irgendwie auch, ich erinnere mich noch sehr gut dran, dass viele von den Songs, den Needle Drops, wie man sagt, sehr naheliegend sind und sehr überdeutlich sind und so, aber halt einfach so diese Kombination mit diesen Kostümen und diese Geschichte und halt diese ikonische, naja, also Bösewicht dann eigentlich jetzt hier halt eben die Heldin, das funktioniert einfach, einfach ziemlich gut, ja. Mein Platz 2, Mulan.
Okay.
Einer von denen, wo ich habe da vor Urzeiten einmal das Original gesehen, auch ansonsten überhaupt keine Beziehung dazu. Und ganz einfach wirklich nur, ich bin jemand, der Filmmusik sehr zu schätzen weiß und von Filmmusik sehr mitgerissen wird. Und einfach, der Film hat einfach für mich vor allem deswegen so funktioniert, weil sie hier den einen Song aus dem Original Reflection oder ich glaube auf Deutsch Wer bin ich? In so einer Orchesterversion quasi hier gecovert wurde von dem Komponisten Harry Gregson-Williams. Und das hat einfach für mich dafür gesorgt, dass dieser Score hat einfach für mich dafür gesorgt, dass die Szenen in dem Film einfach mir so in Erinnerung geblieben sind. Irgendwie fast so eine Art, wie so ein bisschen wie Wonder Woman, würde ich fast schon sagen. Ist der irgendwie so diese Kombination aus dieser Heldin und der Musik hat für mich einfach in so ein paar Momenten einfach total gezündet. Und deswegen steht er bei mir so weit oben.
Ja, krass. Ich glaube, Mulan ist einer der Filme, die mich am meisten enttäuscht haben, weil ich eine sehr, sehr enge Verbindung zu dem Original habe.
Ich möchte auch überhaupt nicht irgendwie ich würde auch niemanden jetzt irgendwie deswegen einen Vorwurf machen, wenn man den doof fand oder sowas. Aber
nee, ich kann auch deine Sichtweise total verstehen, aber ich glaube, wenn man so genau dann eng mit dem Original so verwandelt ist, für mich hat der irgendwie einfach überhaupt nicht funktioniert. Ich weiß nicht, so die Magie des Originals ist einfach nicht für mich rübergekommen, was total schade ist, weil ich mich auf den auch sehr gefreut hatte. Deswegen.
Hast du den damals im Kino gesehen? Das war ja, glaube ich, während Corona.
Nee, ich habe den dann irgendwie im Streaming geschaut.
Ja, ich glaube, mich würde es bei so einigen Filmen im Nachhinein echt interessieren, wie anders die gewirkt hätten oder wie anders die Rezeption da gewesen wäre, wenn sie damals nicht während Corona irgendwie nur im Streaming, sondern halt sie alle Leute ganz normal oder so, wie sie eigentlich mal veröffentlicht werden sollten, im Kino schauen hätten können.
Ne? Ja, ist ja auch sehr bildgewaltig. Ne? Also ich kann mir schon vorstellen, dass im Kino auch nochmal anders und größer und alles wirkt. Aber ja, vielleicht muss ich dem nochmal eine Chance geben, aber ich gucke einfach das Original.
Ist auch völlig okay. Dein Platz 1.
Ich glaube, das ist eine kontroverse Entscheidung. Ich weiß nicht genau.
Okay.
Bin gespannt, wie du das findest. Ich habe Alice im Wunderland auf der 1.
Oh wow, okay. Habe ich auch. Ist einer von denen, die auch in Frage gekommen wären, zumindest für meine Top 5. Habe ich das endlich nicht. Der wäre jetzt bei mir irgendwie so 6 oder 7 oder so.
Ja, ich liebe Tim Burton, vor allem so den frühen Tim Burton. Und der ist 2010, glaube ich, rausgekommen. Und das war so genau in meiner Teenie-Zeit. Und ich war einfach obsessed mit diesem Film. Mit der Ästhetik, mit der Musik und mit allem davon. Und deswegen habe ich einen sehr besonderen Platz in meinem Herzen für diesen Film.
Ja.
Und ich finde, er hat halt einfach diesen Grundstoff genommen und wirklich so eine eigene visuelle Sprache dafür gefunden, die, glaube ich, aus heutiger Sicht teilweise auch nicht mehr so ganz mithält. Also ich glaube, so gerade die visuellen Effekte und CGI, was da verwendet wurde, ich habe den Film jetzt auch schon länger nicht mehr gesehen. Deswegen müsste ich vielleicht nochmal gucken, ob er noch den Platz 1 hält, aber in meinem Herzen ist er noch die Platz 1.
Ja, ich glaube, trifft das wahrscheinlich sehr gut, was du jetzt gesagt hast. Auch so, ne, weil es halt irgendwie auch so eine Johnny Depp macht nochmal wieder Jack Sparrow mit anderem Make-up, so eine Variante ist. Und auch das hat ja sich ein bisschen überlebt mittlerweile. Aber auf jeden Fall ist das ja mindestens einer, wo, wir haben ja auch jetzt gerade schon drüber gesprochen, ich meine, wann ist das? Das Original ist von irgendwie aus den 50ern, glaube ich, ja. Ne? Also da sollte sich niemand darüber beschweren, dass es da mal halt eben eine neue Interpretation gibt. Zumal eine, die hat tatsächlich ja eben durchaus halt eben den Stil des Regisseurs ja wirklich atmet in jeder Pore, ne?
Ja.
Mein Platz 1 ist Elliot, der nicht okay. Der Schmunzeldrache ist. In diesem Fall, sondern glaube ich auf Deutsch ja nur Elliot der Drache heißt, der Realfilm. Ich habe vor kurzem, also was ja auch schon ein paar Monate her, relativ kürzlich mit meiner Tochter den Trailer dazu geschaut, weil wir überlegt haben, ob wir uns den Film anschauen. Sie hat dann schlussendlich keine Lust darauf gehabt. Aber ich habe dann alleine beim Trailer anschauen nochmal gemerkt, den Film fand ich echt gut damals. Er hat mich, also alleine der Trailer hat mir wieder so viel Lust darauf gemacht, den nochmal irgendwann zu schauen. Vielleicht ist es auch irgendwie so diese Kombination, das wurde ja von David Lowery gemacht, ein Regisseur, der immer mal wieder so Abstecher macht in Richtung Hollywood, Blockbuster. Da kommen dann meistens zumindest irgendwie spannende Filme bei raus, die sie halt eben nicht nur so austauschbare Blockbuster-Ware sind. Meistens aber tatsächlich ja eben dafür bekannt ist, dass er halt eben sehr eher so arthausige, nicht ganz so Mainstream-taugliche Filme macht. Aber hier bei Elliot ist, glaube ich, die Mischung von diesen beiden Welten, die da durch David Lowery und diese Disney-IP aufeinandertreffen, hat für mich sehr gut funktioniert.
Ja, jetzt muss ich gestehen, ich habe den Film nicht gesehen.
Ah, okay, aber dann ist es ja. Doch mal, siehst du mal, dann hast du doch vielleicht noch eine Sache, den du auf deine Watchlist
packen kannst. Ja, der steht tatsächlich auch schon länger auf meiner Watchlist, aber ich bin dann irgendwie nie dazu gekommen. Mhm. Aber jetzt werde ich ihn auf jeden Fall wieder etwas höher platzieren.
Sehr schön, das freut mich. Ja, Johanna, vielen Dank, dass du das hier mit mir gemacht hast.
Ja, gerne.
Dass du mit deine Top 5 auch mit uns geteilt hast. Schreibt uns natürlich sehr gerne in die Kommentare oder schreibt uns an leinwandliebe@filmstarts.de, was eure Lieblings-Disney-Remakes sind, wie ihr allgemein zu solchen Live-Action-Neuauflagen steht, wie euch der neue Vaiana gefallen hat oder ob ihr auch lieber immer den Animationsfilm schauen würdet, ob ihr überhaupt plant, den neuen zu schauen. Und dann würde ich sagen, macht's gut und wir hören uns sehr bald wieder. Ciao, ciao.